Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
So, herzlich willkommen, hier ist eine Halbzeit mit. Am Start sind auch heute wieder nicht mehr in Quarantäne, aber nach wie vor in häuslicher Isolation, wie sich das gehört. Heiko Ostendorf, Ossi, Hallöchen.
Schönen guten Tag, Servus.
Und seit eh und je in häuslicher Isolation, also schon vor in vorauseilendem Gehorsam, seit etwa 8 Jahren in häuslicher Isolation, Wolfuß. Hallo.
Hallo.
Hallo, Wolf.
Hallo. Ich grüße dich zurück.
Wolf, du klingst ein wenig müde.
Ja, ich hatte eine relativ harte Nacht. Das kann ich so sagen. Ja, ja, ja. Die kleine wächst.
Aber nicht,
die kleine,
du bist nicht ausgegangen.
Nein,
ich bin heimlich.
Nein. Die kleine wächst und gedeiht und nimmt auch auf Corona-Krisen keinerlei Rücksicht. Also sie geht da mit einer gewissen Nonchalance drüber hinweg. Und wächst. Und deshalb ist es dann halt, jeder junge Vater oder auch jede junge Mutter wird das bestätigen können, es aus dem Stand gibt's unruhige Nächte mit Bauchschmerzen und allgemeinem Unwohlsein. Und das hat einfach damit zu tun, dass die sehr wahrscheinlich einen Zentimeter zugelegt hat an Körpergröße mitten in der Nacht und dann schmerzt und zieht es alles. Und es bedeutet Unruhe in sämtlichen Gewerken.
Im Hause Fuß.
Ja. Und das wird das. Aber das wird heißt, dann, also die Bauchschmerzen, die Nacht wird dann so im Minutenschritten abgerechnet. Ja.
Das heißt, die Bauchschmerzen gingen von deiner Tochter aus.
Es ist halt so ein allgemeines Unwohlsein. Man kann es nicht so genau definieren. Das gehört zu den Mythen eines jungen Lebens.
Wechselt ihr euch dann ab? Oder wie davon?
Ja, das darf man sich so vorstellen, dass die halt im großen Bett liegt und ja, und halt alles will und doch nichts. Und das macht es halt sehr schwer, es jemandem recht zu machen. Milch, ja, nein, weiß nicht. Wasser, ja, nein, weiß nicht. Keks, ja, nein, weiß nicht. Also es ist alles Windel wechseln, ja, nein, vielleicht. So. Und was man macht. Man investiert jeweils falsch. Also man wird aufgefordert, eine Milch zu kredenzen. Dann kredenzt man eben diese Milch. Da hängt dann dran, dass man halt in die Küche geht und halt eine Milch macht. Ne? Und dann kommt man mit dieser Milch zurück und die Milch wird aber verweigert. Ja, aber du wolltest doch eine Milch. Nein, keine Milch. Willst du lieber Wasser? Ja, Wasser. Dann gehst du also wieder, holst ein neues Fläschchen, tust da Wasser rein, kommst wieder zurück. Auch scheiße. Also, was machen wir? Willst du was essen? Hast du Hunger jetzt? Ja, okay. Was willst du denn essen? Und dann gehst du also alles durch, landest über kurz oder lang bei einem Keks. Dann kommst du also mit einem Keks zurück und die Kleine pennt. Dann legst du dich wieder hin und in einer halben Stunde später das Gleiche nochmal von vorn. Es ist spektakulär. Es ist schön. Es hat durchaus auch nervige Seiten. Das will ich nicht verhehlen. Und man leidet halt selbst mit. Also man leidet ein bisschen mit der Kleinen und man leidet auch für sich in aller Stille.
Hast du es mal versucht, mit, sag mal, deine sonstigen Qualitäten auszuspielen?
Also so, rechte ja gerade? Nein.
Nein, du könntest ja zum Beispiel es mal mit einer Anmoderation versuchen. Ja. Oder
auch Buch lesen. Buch lesen gehört natürlich ja dazu. Ja, Buch lesen, Geschichte erzählen. Nochmal den
Podcast vorspielen.
Ja, nochmal meine größten Spiele in Dauerschleife.
Da pennt sie 100 Pro.
Nur Gebrüll, nur Gebrüll.
Ja, also eigentlich wäre es jetzt ja auch wieder so, es hat ja einen Grund aktuell, warum wir zu welchem Zeitpunkt wir an den Start gehen. Normalerweise wäre jetzt gerade das Länderspiel Deutschland gegen Italien am Toben in Nürnberg.
Ja.
Lange kein Länderspiel mehr in Nürnberg gewesen, jetzt auch nicht.
Ich wäre normalerweise mitten in einer Länderspielpause, ja.
Du wärst ausnahmsweise wieder in der Länderspielpause.
Wäre jetzt schon so langsam in der Vorbereitung für den kommenden Samstag Borussia Dortmund gegen FC Bayern.
Ach, auch das wäre am Samstag.
Das wäre am Samstag gewesen, ja.
Es ist so weit weg.
Es ist sehr weit weg.
Deutschland, Italien wäre halt wirklich ein schönes Länderspiel gewesen. Ich glaube auch ein wichtiges für Jogi nochmal zum Testen, weil bis Juni wäre ausgehen, ja, keine Länderspielpause mehr, ist jetzt auch nicht, logischerweise. Ja. Aber jetzt ist ja auch keine EM, von daher ist es nicht so schlimm, da hat er noch ein bisschen Zeit. Aber Deutschland, Italien, da werden natürlich auch sofort, kommen Erinnerungen hoch, ne?
Ja.
Also welches Spiel fällt dir als erstes ein bei Deutschland, Italien?
Naja, so das Jahrhundertspiel, ne, 70.
Ja.
Aber auch der getanzte, getippelte Elfmeter.
Ja, 2016 war es.
Wie hieß der? Sasa?
Sasa, glaube ich.
Zaza. Und der tanzt. Zaza. Er tanzt und er tanzt und er tanzt und er tanzt.
Einer der spektakulärsten Elfmeter ever, ne?
Ja.
Also muss er auch erstmal auf die Idee kommen, das so zu machen.
Ja, das Ding ist auch sehr viral gegangen, muss man ehrlich sagen.
Ja, ja.
Also zu Recht auch. Mit ganz großer Geste.
Angelaufen. Aber es war, also ich war im Stadion damals, ja. Und es war ja wirklich das erste Mal, also du hattest das Gefühl, so ein Mythos war besiegt.
Ja.
Weil Deutschland bei Großturnieren gegen Italien immer oder meistens schlecht ausgesehen, vor allen Dingen halt in den Jahren zuvor. Ne? 2012, Balotelli unvergessen.
Ja.
Mit auch viral gegangen,
ja.
Seine Jubelpose, ja. Mit seinem Sixpack und im Hintergrund der kleine Fipsi Lahm,
ja.
Tränchen im Auge noch weggewischt hat. ja, 2006 natürlich, für mich die Mutter aller Niederlagen, weil die Euphorie in unserem Land selten so groß war wie bis zu diesem Spiel.
Ja.
Und Deutschland war wirklich in dem Spiel, fand ich, besser.
Ja,
bis zur Verlängerung.
Ja, besser, aber Italien war cleverer sagen wir mal, schlauer. Also man hätte ihnen das dann so nicht zugetraut. Und das hat Lippi exzellent gemacht. Exzellent gewechselt und die Italiener haben es dann in der ultimativen Phase dieses Spiels einfach sehr gut gemacht.
Das stimmt. Und das war für mich im Nachhinein, hast du das Sommermärchen, hast du wahrscheinlich auch irgendwann mal gesehen, oder? Den Film?
Ja, ist aber schon lange her.
Erinnerst du dich an für mich die beste Szene, neben natürlich der legendären Ansprache von Clinzy, die kennen unseren Capitano noch gar nicht, das ist unvergessen.
Arne, der soll deinen Atem spüren.
Ja, genau. Gegen Messi, oder?
Ja.
Ja.
Der Tevez. Der Tevez soll deinen Atem spüren.
Stimmt.
Das hat mir gut gefallen. Das ist eine sehr gute taktische Anweisung. Da hat der Arne Friedrich hat sofort gewusst, heute mal auf die Mentors verzichten.
Auf die Mundhygiene.
Und trotzdem die ganze Halbzeit cool bleiben.
Vielleicht nochmal einen Döner vorher einschmeißen.
Ja, absolut.
Aber die Szene... Wirklich, die Szene des Sommermärchens für mich ist im Kabinengang, Signal Iduna Park, Westfalenstadion, wie auch immer, Dortmund, Deutschland, Italien, Halbfinale. Die Jungs machen sich gegenseitig heiß und ich glaube, es ist Mertesacker, der schreit, seht ihr, guckt sie euch an, die haben Angst, haben sie. Und dann guckt dieser, ich glaube, er hieß Montelivo, korrigier mich, es ist dieser Italiener mit deutschen Vorfahren. Der auch Deutsch spricht und guckt dann so zu diesem Mertesacker, der ungefähr einen Meter größer ist als er, guckt ihn so an und sagt, nö, wir haben keine Angst. Und diese ganze Motivation, diese ganze Power, die Mertesacker in dieses Gebrüll da reinlegt, die ist einfach verpufft.
Ja.
Durch dieses, weißt du? Ja. Weil dann ist natürlich die anderen Mitspieler, die Deutschen mitbekommen haben, dass der Montenivo ihn mit diesem Satz irgendwie auseinandergenommen hat.
Ja, absolut. Es reicht ein Satz. Das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe, italienische Mannschaften können Außenseiter sein. Aber es ist nicht so, dass gerade im Fußball die Italiener zum Außenseitertum geboren sind. Ich kann mich an das Champions League-Finale 2014 erinnern. Juventus Turin gegen den FC Barcelona. Juve maximale Außenseiter. Also es ging wirklich nur um die Höhe. Sie haben am Ende des Spiels auch verloren, muss man ehrlicherweise sagen. Am Tag vor dem Spiel findet ja immer die Pressekonferenz statt. Und es erschien Gigi Buffon. Und Gigi Buffon trat da auf, wie aus dem Ei gepellt, eine Sonnenbrille im Haar bei dieser Pressekonferenz. Und du hattest das Gefühl, also das, was da jetzt kommt, ist, also morgen fährt er in Urlaub. Und dann morgen war das Champions League-Finale. Und er sprach mit einer Lockerheit und mit einer Lässigkeit saß der da, dass ich mir gedacht habe, ey, wenn die alle so sind wie er, und er war Kapitän und hat das dann logischerweise auch dann auf seine Mannschaftskameraden übertragen, wenn die alle so sind wie er, da spielt morgen kein Außenseiter.
Ja, das ist, die Mentalität haben sie, ne? Ja. Also die haben es drauf. Ja, also auch so für diesen Moment, wenn du daran denkst, ich meine, 2006, um dabei zu bleiben, war jetzt Italien, also ich würde mal sagen, haben sie nicht zu den Top-Favoriten gezählt im Vorfeld und waren aber immer in den entscheidenden
Momenten. Das war übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, es war nicht 2014, das war La Decima, es war 2015 in Berlin. Ja.
In Berlin
ja,
war es, ne?
Das ja, Champions League Finale.
Ja.
Weiter, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, dass die Italiener dann in solchen Momenten bei großen Turnieren eigentlich die Mentalität hatten, die man den Deutschen oft nachgesagt hat. Ja. Ne? Also wenn es drum ging, waren sie da.
Ja.
Ob das jetzt mit schönem Fußball war oder mit destruktivem Fußball, mit einer tollen Mannschaft oder einer weniger tollen Mannschaft, wer auch immer da auf der Bank saß, bei Italien meistens irgendein eine alte Legende.
Viele ältere Menschen, die da auf
der Bank saßen. Unter 70 kannst du, glaube ich, italienischer Nationaltrainer, darfst du unter 70 gar nicht werden.
Ja.
So, und das war dann 2016, so sind wir ja drauf gekommen, war das mit diesem Triple-Elfer gab es die Wende. Deutschland ja. Erstmals. Und weißt du, wer den entscheidenden, kannst du dich erinnern, wer den entscheidenden Elfer für Deutschland versenkt hat?
Du sagst es mir gleich.
Jonas Hector.
Jonas Hector, so war es, genau. Jonas Hector. Und an den Elfer kann ich mich tatsächlich noch erinnern, weil Jonas Hector hat gezittert wie Espenlaub, was ich total nachvollziehen konnte. Hat einfach die Augen zugemacht, drauf getrümmert und gehofft, dass der Ball reingeht. Und
es war so, ne? Ja, genau so war es.
Ja. Also Sasa, das war eine gewisse jugendliche Leichtigkeit, die in Leichtsinn und Überheblichkeit driftete.
Ich wollte gerade sagen, ja. Andere Sprachen sprechen von Überheblichkeit.
Ja, absolut. Und das ist halt etwas, was die italienischen Mannschaften davor bei den Siegen gegen uns halt durchweg nie ausgezeichnet hat, sondern sie hatten eine Leichtigkeit, aber dabei eine große Ernsthaftigkeit. Und Sasa hat all diese Traditionen über Bord geworfen.
Weggetippelt, ja. Sozusagen. Ja, ich meine, Balotelli war ja am Ende auch, sag mal, schon geprägt von gewissem Selbstbewusstsein, aber wie du sagst, der war halt da. Ne?
Ja, klar.
Der hat halt erstmal zwei eingeschenkt. Ja, so. Dann kannst du halt auch diese Pose machen. Ja. Ne?
Aber also, der ist halt vorher mit dem Auto in ein Frauengefängnis reingefahren und hat sich dann gewundert, dass das nicht erlaubt ist. Ne?
Genau.
Nicht während des Spiels.
Er hat sich schön an die...
das ist nicht erlaubt? Ach komm. Ja. Das war mir so gar nicht bewusst.
Das war doch der gleiche Balotelli, der seine Mitspieler mit Dartpfeilen beworfen
richtig,
hat.
Richtig.
Ja. Und auch da wieder, wenn man das nicht mehr darf. Dann,
also dann weiß ich auch nicht. Dann ist das nicht mehr meine Welt. Und sich dann bei Manchester City zieht er sich das Trikot aus beim Jubel und unten drunter das T-Shirt Why Always Me? Warum bin's immer ich? Ich habe so viele tolle Ideen und trotzdem muss ich immer... halten für euer
genau,
Scheißkram.
Genau, ich habe so viele tolle Ideen und die sind leider alle verboten. Ich habe mit Lucien Favre überraschenderweise mal länger über Balotelli gesprochen, als er in Nizza trainiert hat. Ne?
Ja.
Und der beste Satz, ich meine, den sagt Favre tatsächlich öfter, aber in dem Fall traf er wahrscheinlich zu wie kein zweites Mal. Er sagt, er ist verrückt. Ja, der hat halt auch gesagt, also auch im Training und so, der macht halt, was er will.
Ja.
Aber du musst ihn halt, gewisse Freiheit musst du ihm, glaube ich, geben, weil er schon ein genialer Stürmer war, der natürlich aus seinen Möglichkeiten, sind wir uns, glaube ich, einig, viel zu wenig gemacht hat. Ne?
Also total.
Weil er halt einen Nagel im Kopf hat.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie viele rote Karten der in Nizza hatte. Der hat ja auch so eine geile Klausel, dass er irgendwie, ich glaube, ab der dritten roten Karte musste der die Dreiviertel seines Gehalts zurückgeben oder so. Hat er natürlich geschafft. Also ein Ein verrückter Vogel, würde man wahrscheinlich sagen.
Mhm. Da gibt es auch ein tolles Interview, wie José Mourinho mal in der Halbzeit auf ihn eingeredet hat und gesagt hat, Mario, keine Provokation gegenüber dem Schiedsrichter. Egal was ist, halt dich bitte zurück. Du bist der einzige Stürmer, der noch verfügbar ist. Du musst bitte unter allen Umständen sehen, dass du auf dem Platz bleibst. Anpfiff, zweite Hälfte. Ja. Er haut irgendwie einen Ball weg. Gelb-rot. Ciao.
Das geht 2 Minuten ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Wo du doch als Trainer auch denkst, was mache ich hier eigentlich?
Oder? Und Mourinho erzählt das geil. Mario. No complaining. No reaction. Please. Mario. No reaction. No reaction.
Zack.
Don't throw the ball away. Ja. No reaction. Mario, please. You are my last striker left.
Rums.
2 minute gun in the second half. Red card.
Zack. Verdammt.
Ja.
Doof gelaufen.
Why always me? Also man wird doch nochmal in aller Ruhe.
Genau so. Du hast das Spiel 1970 angesprochen, von dem ja bis heute viele behaupten, Deutschland-Italien 4-3 ging es aus, glaube ich, auch nach Verlängerung. Italien,
ja.
Richtig?
Ja.
Das beste Spiel möglicherweise aller Zeiten. Hast du es oft gesehen?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich habe die Tore ein paar Mal gesehen. Ich habe, ich würde sagen, vielleicht 2 oder 3 Mal 90 Minuten. Und das es wirkt natürlich nicht so, wenn man nicht live dabei war.
Ja.
Also wenn man es nicht live gesehen hat. Also jeder, der die Gnade einer etwas früheren Geburt hatte und dieses Spiel live am Fernseher verfolgt hat, sagt dir, es gibt kein besseres Spiel. Ja, wenn du es 20 Jahre später in einer Wiederholung auch mit dem Bildmaterial, das damals zur Verfügung stand, dir anguckst, ja, klar, dramaturgisch sensationell, aber es wirkt halt nicht mehr so wie das live erleben. Ja, das muss man ehrlich sagen. Deshalb tue ich mich schwer. Kann aber total akzeptieren, dass es Leute gibt, die sagen, das ist das beste Fußballspiel, das es je gab.
Es ist genau wie du sagst, es ist, glaube ich, im Rückblick, also zum einen, weil man selber nicht dabei war, glaube ich, ist es schwer, das einzuordnen. Dazu, und das ist ja, wenn man mit, ich sag mal, mit Legenden spricht über Spiele, die man vergleicht, oder Dekaden möglicherweise, dann ist es natürlich auch wirklich, finde ich, das. Man ist dann als Fragesteller, als Reporter natürlich immer enttäuscht, wenn man die Antwort bekommt, ja, das kann ich jetzt, das möchte ich nicht vergleichen. Das war eine andere Zeit.
Ja.
Aber es ist natürlich die ehrlichste Antwort.
Ja, natürlich.
Es war eine andere Sportart, wenn du dir das anguckst. Ne? Da wurde ja quasi, gerade bei dem Spiel ist es mir aufgefallen, wie sonst, wahrscheinlich, weil man eben dieses Jahrhundertspiel immer im Kopf hat. Und dann denkt man, boah, da ging es wahrscheinlich auch die ganze Zeit zur Sache und so. Ja, erstmal bis zum 60 Meter können die ja den Ball führen, ohne dass überhaupt ein Gegner zu sehen ist.
Ja, absolut.
Also von Pressing oder ne, früh draufgehen war da ja nicht mal im Ansatz die Rede.
Ja,
also,
ja das stimmt. Das stimmt. Du hast es ja auch, wenn du mit älteren Menschen sprichst, wenn es darum geht, so wer war der beste Fußballer aller Zeiten, dann gibt es Leute, die sagen Pelé. Ja klar,
genau.
Also ich habe jetzt Pelé nie live gesehen. Ich habe immer wieder Ausschnitte von ihm gesehen und weiß natürlich über seine Vita. Deshalb, wenn ich so eine Top 10 aufstelle, ist, glaube ich, Pelé immer dabei. Maradona zum Beispiel habe ich live gesehen. Also Maradona kann ich sagen, das ist ein Riese. Und trotzdem hängt man ja so ein Stück weit an der Aktualität und landet dann über kurz oder lang bei Messi und Ronaldo. In 30 oder 40 Jahren gibt's dann vielleicht 9, ne? Oder gibt's mit Sicherheit 9. Und dann sagt man den jungen Leuten dann, ey, ihr hättet da bei Messi, hättet ihr, und Ronaldo, das war ja Wahnsinn. Also, die waren ja der absolute Wahnsinn. So. Also. Ja, also es fällt tatsächlich schwer, das zu vergleichen. Also man kann es immer nur so aus eigenem Erleben und aus subjektivem Empfinden zu Protokoll geben.
Genau, weil eben man kann, man ich finde dazu, um ein Spiel einzuordnen, gehört auch dazu, wenn man es wirklich seriös machen will, das Ganze drumherum. Ne? Also, wie war das damals? Keine Ahnung, wer war verletzt? Ja. Wie war die Stimmung im Stadion? Ja. Was haben die Trainer vorher, nachher gesagt? Das kannst du ja alles nicht, selbst wenn du es dir noch 100 Mal anguckst, kannst du das ja nicht nachempfinden.
Total.
Was sich im Vorfeld abgespielt hat, ne? Wie war der Turnierverlauf vorher, ne? Wie war Deutschland in einem anderen Spiel? Und das gehört ja irgendwie alles mit so ein bisschen dazu.
Total.
Ne? War da jetzt irgendein Spieler, der gerade super unfassbar in Form war? Also die paar Sachen, die mir so im Kopf geblieben sind, ich habe es jetzt gerade extra bewusst auch nochmal nachgeschaut, Kurt Brumme,
ja.
War ja damals dein Vorgänger sozusagen. Jetzt habe ich gerade mal hier mir den Spaß gemacht.
Aber Kurt Brumme war Hörfunk, ne?
Er war Hörfunk, ja. Genau. Und Ernst Huberti hat das Spiel für die ARD übertragen.
Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger. Werden die Italiener jetzt sagen. Das ist ja ein Satz. Ich habe ja in meiner absoluten Anfangszeit habe ich mit Huberti ein paar Coachings gemacht. Und habe ihn unter anderem danach gefragt, weil, also ich habe angefangen 98 und wir haben so Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends haben wir die ersten Coachings gemacht, ne? Und also von Huberti stammt auch der legendäre Satz oder der legendäre Rat an mich: Sie müssen als Anfang 20-Jähriger noch nicht klingen wie ein Mitte 50-Jähriger. Und er war damals schon um die 70 und das fand ich halt total bemerkenswert, weil das eben ausdrückte, es geht um Authentizität und versuch nicht zu spielen und versuch nicht jemand anders zu sein, sondern also deine Sprache ist schon vernünftig genug, um den Leuten das näher zu bringen. Und er hat halt war halt auch so einer, der mir eben oder mich eben auch zum Nachdenken angeregt hat, dass man über das, was man sagt, halt nachdenkt, ja. Er hat da gesagt, ist bei erster Ecke, zweiter Ecke, erster Pfosten, zweiter Pfosten, sind die Pfosten beschriftet. Also solche Sachen hat er gesagt. Oder lange Ecke, kurze Ecke, ist die lange Ecke länger als die kurze? Oder haben die nicht beide den gleichen Winkel? Also einfach so mit einer gewissen Methodik versucht, darüber nachzudenken, was erzählst du denn da gerade? Weil wenn Zebras geben, Geißböcke spielen. Also sind da Tiere auf dem Platz. Also solche Sachen. Aber es hat mir wahnsinnig geholfen, weil es einfach ganz kleine Kniffe waren, kurze, prägnante Kniffe, die halt total wesentlich sind für so ein junges Reporterleben. Einfach dann auch Vertrauen zu haben in die eigene Sprache und das hilft ungemein. Und in dem Zusammenhang habe ich ihn halt mal gefragt, wie er denn da drauf kommt, in einem Moment maximale Ekstase relativ lapidar zu sagen, Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener jetzt sagen. Wo heutzutage sehr wahrscheinlich jeder Fernsehreporter also so aus dem Sattel gegangen wäre, dass ihm die Herberger-Büste von der Wand gefallen wäre. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie, in dem Moment hört Ihnen sowieso keiner zu. Weil in dem Moment liegen sich entweder alle in den Armen oder treten zu Hause den Fernseher ein.
Aber auch das ein absolut berechtigter Satz.
Ein absolut berechtigter Satz, der seinen eher mäßigen emotionalen Ausbruch ein Stück weit erklärte. Nur nichtsdestotrotz, und das haben wir in dem Zusammenhang ja auch besprochen, hatte die Sportreportage im Allgemeinen damals ja durchaus die Vorgabe, nicht zu hyperventilieren, sondern das alles mit einer gewissen Distanz zu beurteilen. Und dann bist du ja, in dem Fall bist du ja dann nicht authentisch, weil du dich natürlich, weil du dieses Spiel natürlich ein Stück weit leben musst und bist aber aufgefordert dazu, dich selbst ein bisschen runterzukochen. Und er hat das durchaus auch kritisch gesehen. Ich fand es sehr spannend, damals nur von ihm zu erfahren, dass er da so gesetzt über dieses Tor berichtete, obwohl es in ihm durchaus brodelte. Jetzt weiß jeder, der ihn kennt, weiß, es ist jetzt keiner, der auch im richtigen Leben zu emotionalen Ausbrüchen neigt. Also dementsprechend war das schon so ein Stück weit zumindest Huberti-like und noch um 3-4 Grad runtergedreht, weil es halt so gefordert war. Aber dass eben so jemand solche Tipps geben konnte, also er hat mir die wesentlichen Leitsätze als junger Reporter die wesentlichen Leitsätze mitgegeben.
Ja, das ist spannend.
Und ich habe mich total gefreut, in einem großen Radiointerview wurde mal dazu geschaltet. Das war wirklich, da war ich schon 15 Jahre oder so im Job und hat also gesagt, dass er das immer noch verfolgt und immer noch mit großem Wohlwollen verfolgt und das gut findet, wie ich das mache. Und das war ein Ritterschlag für mich.
Wollte ich gerade sagen. Also ich habe, damit ich nicht wieder so einen Senf erzähle wie beim letzten Mal, habe ich
hast du diesmal Namen mir und Daten recherchiert.
Nein, ich habe mir aber zumindest die Mühe gemacht, weil ich hatte einen Satz von Kurt Brumme, deshalb kam ich auf den im Kopf, der dieses Spiel betraf und ich hätte ihn aber, glaube ich, ohne nachzuschauen, nicht mehr hingekriegt. Jetzt habe ich mir das rausgeschrieben und wollte das mal eben vorlesen. Ja. Brumme, der eigentlich für seinen distanzierten Stil bekannt war, kommentierte die Versuche der italienischen Mannschaft, die 1-0-Führung durch Verzögerung über die Zeit zu retten, sarkastisch. Jetzt kommt das Zitat. Ja. Mein Gott, ist das ein Fußballspiel hier. Das ist ja entsetzlich, das ist ja widerlich. Burgnich, ein Spieler, ist soeben verstorben, sehe ich. Nein, da kommt er wieder. Ist auch großartig, oder?
Ja. Das Radio hatte ja noch eine etwas andere Aufgabe, ne? Also das Radio war ja mehr, also das ist ja bis zum heutigen Tage so, muss ja noch mehr Bilder im Kopf kreieren, als das jetzt in der Fernsehreportage notwendig ist.
Also klar, logisch.
Deshalb war es da im Radio, war es schon etwas blumiger.
Das, was ja wirklich dafür spricht, wie legendär dieses Spiel war, ist, dass es ja bis heute eine Ehrentafel am Aztekenstadion gibt, ne?
Ja, zu diesem Spiel, ja.
Genau, ja. Wo dann steht, irgendwie gratuliert, keine Ahnung, den teilnehmenden Mannschaften Italien und Deutschland zum Jahrhundertspiel.
Ja.
So sage, okay, kann man machen.
Dann muss es wohl gut gewesen sein.
Ja, wir haben, du bist so eben von Buffon, hast du eben von Buffon erzählt, der auch so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann.
Ja.
Und jetzt gibt's aktuell eine Diskussion um einen Spieler, der in seine Fußstapfen treten will.
Neuer.
Das ist Manuel Neuer, richtig. Ja. Da geht's jetzt gerade um eine mögliche Vertragsverlängerung bei Bayern. Das ist zu hören, er hätte gern noch mal 5 Jahre. Mit 34 schon eine Ansage. Ne?
das ist schon eine Ansage. Aber also, wenn einer diese 5 Jahre glaubhaft vertreten kann, dann Manuel Neuer.
Ich glaube halt, er hat die besseren Karten auf der Hand, ehrlicherweise.
Ja.
Oder?
Ja. Also es würde jetzt, glaube ich, keiner, der was vom Geschäft versteht, würde sagen, dass Manuel Neuer nicht in der Lage wäre, die nächsten 5 Jahre noch auf Top-Niveau zu halten. Also das war ja bei Buffon war's ja im Grunde genauso.
Ja.
Da sagst du, also wie alt ist der jetzt? 41?
No. Ja, genau.
Ja, wenn der zu Juve gehen würde und würde sagen, komm, machen wir doch nochmal 3-4 Jahre, dann sagen die, ja klar, trag ein. Ist okay. Trag ein. Also wir werden, vielleicht wird so das Tagesgeschäft. Wird dann vielleicht so ein junger Hüpfer machen, vielleicht dein Sohn, vielleicht auch dein Enkel. Aber wir wissen, wenn es gilt, können wir uns immer noch auf dich verlassen. Nein, also das ist jetzt sehr überspitzt, aber das bleibt ja ein guter Torhüter. Und die Torhüterjahre im Leistungssport laufen, oder im Hochleistungssport laufen ja, glaube ich, auch ein bisschen langsamer. Also so zumindest würde ich es sehen. Und
bei Neuer, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber bei Neuer hast du ja dazu noch seine zwei oder drei langen Verletzungspausen.
Ja.
Ne,
könnte man hinten dran schrauben, sagst du?
Ja.
Ja.
Ja, also es gibt, glaube ich, viele, die das so sehen, inklusive Manuel Neuer selber.
Ja.
Das hat er bei uns auch mal in einem Interview zuletzt gesagt, nämlich genau das, dass ihm das ja eigentlich wieder Zeit gibt für die Zukunft. Andererseits wird es wahrscheinlich auch Mediziner geben, die dann sagen, okay, aber wenn das noch einmal passiert, das war ja der Mittelfußbruch, dann ist es halt vorbei.
Ja.
So kannst du es natürlich auch sehen. Ne?
Mhm. Ja, also wenn es einen Torhüter gibt im Moment, der mit 34 noch glaubhaft weitere 5 Jahre vertreten kann, dann ist es er, würde ich sagen. Dann ist aber auch klar, dass die Bayern halt einfach eine starke Nummer 2 holen, um für den Fall gewappnet zu sein, dass der Mittelfuß halt nochmal schwächelt.
So. Richtig, und den haben sie ja.
Es ist ja spannend, ne? Es ist die einzige fußballinhaltliche Diskussion, die dieser Tage die geführt wird. Also abseits von wann geht's weiter, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter? So spielen wir jeden Tag, spielen wir morgens und abends, möglicherweise 3 Spieltage.
Ja, genau. Mit Fans, ohne Fans.
Mit Fans, ohne Fans.
Spielen nur mit Frauen.
Spielen wir auf der Wiese. Dürfen nur Kinder kommen. Es dürfen nur Kinder kommen. Du bist bis 12. Und dann werden wir mal sehen, wie viel 12-Jährige dieses Land haben. haben wir tatsächlich eine Diskussion. Ich verfolge das mit einer gewissen Dankbarkeit, weil das Rückkehr zum Alltag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern nicht alles versuchen werden, den zu halten. Wie man das dann vertraglich ausgestaltet, da fehlt mir jetzt ein Stück weit die Fantasie, ob man das mit 2+2 oder 3+2 oder 1+4 oder 4+1 oder mit Anschlussvertrag oder wie auch immer. Fakt ist mal eins, also so ist zumindest mein Gefühl, dass in Deutschland das Spieleralter eine größere Rolle spielt als beispielsweise in Italien. Also mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist Bazzali. Bazzali wurde beim VfL Wolfsburg aussortiert, ne, weil er zu langsam war ein bisschen. Also man hat so die ersten grauen Schläfen, ne, so links und rechts. Und dann wurde er halt so durch die kalte Küche. Und man wurde hellhörig, als es hieß, er wechselt zu Juventus Turin. Also so mein Reflex ist, okay, also für den VfL Wolfsburg reicht es nicht mehr, aber für Juventus Turin offensichtlich reicht es noch. Der Folge ist er 700 Mal italienischer Meister geworden und stand 4-mal in, oder keine Ahnung, also stand 2-mal im Champions League Finale.
Und hat jedes Spiel gemacht.
Und du denkst, ach, das ist doch der. Und du denkst jedes Jahr, ach guck mal, das ist der Wolfsburger Bazzali, der ist ja wieder da.
Andrea, Junge. Die alte Kreide.
Andrea, wie geht's dir denn da? Ist doch alles in Ordnung. Es scheint ja noch zu gehen. Dann haben sie ihn irgendwann aus dem Zentrum rausgenommen, dann war er irgendwann in der Dreierkette, dann hat er plötzlich Außenverteidiger gespielt. Und dann hast du gedacht, naja, also. Jetzt, der läuft jetzt die 100 Meter nicht mehr unter 9 Sekunden, aber das ist er ja eigentlich noch nie, ne? Also,
genau
muss man,
so ist es.
Also,
aber Wolf,
das, und da sind wir,
genau,
da sind wir vielleicht in Deutschland, genau, sind wir ein bisschen zu kleinlich manchmal.
Definitiv. Und das kannst du ja noch an tausend anderen Beispielen festmachen. Juve, jetzt heißen die vielleicht nicht zufällig die alte Dame. Ja. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ich meine, die haben einen Khedira geholt, der war jetzt noch nicht Ende der 30, ist er jetzt noch nicht, aber. Da war in Deutschland auch schon so, ja, da geht's jetzt bergab. Die haben Hövedes geholt, ne? Vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, 3 Jahren. Da war der auch bei Schalke rasiert. Ähnliches Beispiel wie mit Bazzali, ne?
Ja.
Die holen einen, wo du eigentlich in Deutschland gesagt hast, ja, Zeit ist abgelaufen, wenn der, ne, der sitzt hier nur noch auf der Bank und verbreitet schlechte Laune, ja, geht zu Juve.
Ja.
So, und da gibt's ja tausend Beispiele für. Ich hab auch immer das Gefühl gehabt, wenn Juve, die nimmst du ja in der Champions League auch immer erst wahr, wenn es so Richtung Viertel-Halbfinale geht, wo du dann, ach ja, die sind auch noch dabei. Und dann guckst du dir mal die Aufstellung an. Das ist jetzt bei dir anders, weil du dich natürlich Zweck deines Amtes da von morgens bis abends mit beschäftigst. Aber wenn unser einer dann mal im Viertelfinale so guckt, ach Juve, und wer spielt da eigentlich, dann ist das gefühlt immer die gleiche Mannschaft gewesen, die vor 8 Jahren auch schon mal gespielt hat.
Absolut.
Also vor allen Dingen in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung überhaupt. Das waren dann immer noch die alten Kempen, die man eh schon kannte. Und im Zweifelsfall Buffon im Tor.
Buffon im Tor, natürlich. Also Torwart ist Glas, Buffon. Der ist jetzt ein Jahr älter geworden. Ja, ist jetzt 47, sieht top aus. Sieht aus wie auch reingepellt.
Und andererseits auch bei der Nationalmannschaft ist es ja so. Ich meine, wir schicken Hummels, Müller und Boateng in Rente. da waren sie alle, also ich glaube, einer war noch nicht mal 30. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wer ich glaube, muss ja dann, Hummels war, glaube ich, noch 29. Ja. Ja, jetzt sind sie halt alle um die 30. Da fängst du in Italien, machst du da dein erstes Länderspiel.
So ist es. Also ja. Andrea Pirlo ist auch mit über 30 vom AC Mailand zu Juventus Turin gewechselt. Ja, ich sage, was für ein Transfer. Also, das ist ja, und der hat dir nie was nach hinten. Ein genialer Fußballer, ne? Ja, aber das ist so der genialste, schlurfende Fußballer, den diese Branche jemals gesehen hat. Der ist nie einen Schritt zu schnell gegangen und war immer noch genial. Und Juventus Turin hat maximal von dem profitiert. Ist ja auch, also es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die nochmal, weiß ich, 90 Millionen oder 100 Millionen für Cristiano Ronaldo bezahlt haben.
Ja, genau, den haben wir ganz vergessen. Ja,
auch 33-jährig.
Richtig. Und lebt im Körper eines 16-Jährigen, ja. Aber
jedes Jahr aufs Neue. Ja. Der ist jetzt, da habe ich auch Bilder gesehen, der ist in Quarantäne, ne? Ist ja, in Funchal, hängt er fest mit der Familie, macht aber trotzdem jeden Tag 10.000 Liegestütze, weil er es kann.
Das ist so ein bisschen der Benjamin Button. Der wird jedes Jahr jünger.
Ja, er hat, glaube ich, das Mittel für die ewige Jugend hat er gefunden. Und Juventus Turin profitiert, beziehungsweise wird profitieren, wenn die wieder spielen können. In Weißrussland übrigens, habe ich gelesen, wird noch Fußball gespielt, auch Ligabetrieb. Da hat der Präsident jetzt gesagt, es hilft, also Fußball ist das Gegengift für Corona, hat er gesagt, und er hat seine Bevölkerung ausdrücklich dazu aufgefordert, mehrmals in der Woche in die Sauna zu gehen und viel Wodka zu trinken.
Ja, selbstverständlich.
Das hat mir gut gefallen.
Ja, zumal, ich habe das auch gelesen, zumal die Weißrussen ja, glaube ich, eine Quote haben, also die haben so gut wie keine Fälle, oder ich glaube noch keinen Toten, ja. und kaum auch eine Infiziertenrate, die maximal gering ist.
Also ein paar Tote wegen Alkoholismus, das muss man dazu sagen.
Das ist eine andere Geschichte.
Ja. Haben sich die Hände verbrannt beim Wodka-Waschen.
Nee, aber also scheint zu wirken. Vielleicht ist das auch eine Variante für die europäische Kopf. Zumal wer zitiert wurde, ich weiß nicht, wo du es gelesen hast, ich habe es irgendwo bei UK Magazine, glaube ich, gelesen. Ja. Da wurde Alexander Chlepp zitiert, ja. der da irgendeine Rolle spielte in diesem Club. Seines Zeichens auch ein Riesenkicker gewesen, finde ich.
Ja.
In Stuttgart damals mit den jungen Wilden, überragend.
Ja.
Und der hat das Ganze da auch sehr entspannt kommentiert. Der sagt auch, ja, also mehrmals, genau wie du sagst, mehrmals die Woche Sauna.
Ja.
Wichtig, nach der Sauna die Hände mit Wodka waschen,
ja,
tatsächlich.
Ja.
Und Fußball spielen. Und er meinte, es hätte sich bisher noch keiner beschwert auf dem Fußballplatz. Also, ja, why not?
Ja, geht. Sag ich mal. Geht. Also am besten wäre noch der Wodka-Aufguss in der Sauna.
Ja.
Dann dir so 3-4 Kelche rein, dann raus und draußen sofort mit Wodka desinfizieren. Super.
Ja, mehr geht nicht. Ja, mehr geht. Zumal ja
gesund.
Zumal
er weg. Pumperlgesund. Sternhagel voll, aber pumperlgesund.
Ja, zumal ja das Virus ist ja anfällig für Alkohol. Ne? Also sprich, Alkohol wehrt das ja ab. Das hat man jetzt schon mehrfach gelesen.
Ja. Das hat den Ischkel nicht geholfen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Offensichtlich nicht, das stimmt. Das ist eigentlich das Gegenargument für diese These.
Man darf halt nicht aus einem Pott trinken.
Möglicherweise ist das der Trick dabei gewesen. Verdammt.
Mann.
Zu spät.
Viel zu spät.
Ja, kommen wir nochmal auf Neuer zurück zum Ende, Wolf. Wie siehst du, also kannst du dir Manuel Neuer tatsächlich bei einem anderen Verein vorstellen?
Ich sehe Manuel Neuer, Entschuldigung, in einer nach wie vor sehr guten Position für Vertragsverhandlungen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er wechselt, weil dafür fühlt er sich, glaube ich, in München einfach zu wohl. Ich glaube aber auch, dass er nicht um jeden Preis bei den Bayern bleiben wird. Also, dass er möglicherweise den Bayern-Granden auch die Nübel-Verpflichtung ein Stück weit übel nimmt, weil er da übergangen wurde, weil da vielleicht doch was versprochen wurde, auch wenn es jetzt nicht schriftlich fixiert ist. Das kann ich aber nicht beurteilen. Dementsprechend, seine Verhandlungsposition ist gut. Es gibt genügend Clubs, die Neuer mit Handkuss nehmen würden, europäische Topclubs, die ihn mit Handkuss nehmen würden. Und jetzt ist es einfach nur eine Frage der Verhandlungen. Also was?
Ein Poker, ne?
Ja, es ist halt ja. Wirklich. Also das ist. Ja, er hat eine grandiose Ausgangsposition. Das kann man nur sagen. Also
ich glaube auch. Er hat gute Karten. Er hat ein gutes Blatt auf der Hand. Ich glaube auch. Ich teile deine Meinung, was Nübel angeht. Ich glaube, dass er da schon, ich sag mal, ein bisschen säuerlich war, wie das Ganze abgelaufen ist und dass man ihn dann auch für hinter seinem Rücken so ein bisschen geholt hat und dann vielleicht auch der ein oder andere Kommentar ihm nicht so gepasst hat in der Folge.
Ja.
Nichtsdestotrotz weiß er um seine Position beim FC Bayern. Er weiß, glaube ich, auch, was los wäre, wenn man ihn ziehen lässt.
Ja.
Ich glaube, da wird von wegen Korn Neuer, wie es damals hieß.
Das
hat sich ja das Blatt relativ schnell gewendet. Da wär richtig Alarm, weil es... Ne?
Also ich glaube, da beide Parteien wissen, was sie aneinander haben.
Ja.
Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass beide an einer Lösung arbeiten, die für beide Parteien letztlich auch tragbar ist. Also,
ja, aber am Ende, Wolf, ist es natürlich ein gefährliches Spiel. Ne? Also das kann halt auch, siehe damals, Toni Kroos ist jetzt eine andere Ausgangslage gewesen natürlich,
ja.
Aber es kann natürlich auch dazu führen, und das weißt du bei Bayern auch, die lassen sich halt auch nicht auf der Nase rum.
Ja, das stimmt.
Wenn die jetzt das Gefühl haben, der saugt uns jetzt hier aus und was träumt jetzt nochmal von einem 5-Jahres-Vertrag mit 15 Millionen Euro pro Jahr, also da müssen wir halt irgendwann auch mal sagen, dann halt nicht.
Ja,
ne?
Wenn ich höre, dass das Gegengewicht ist ein Verein Größenordnung Chelsea, wo er natürlich sicher spielen würde, aber wo du halt im Moment keinerlei Garantie hast, dass du überhaupt in der Champions League dabei bist.
Ja.
Dann kann man sagen, okay, ich mache nochmal 2-3 Jahre London, einfach weil es mir gefällt. Aber wenn ich noch gewisse sportliche Ambitionen habe, da ist Bayern schon eine sehr gute Adresse, weil ich nationale Absolut. Titel gewinne und weil ich sicher Champions League spiele und weil ich auch in der Champions League mutmaßlich durchgehend ein Viertelfinale erreiche. So, und das kann ja, auch wenn das sehr weit weg ist, aber das kann ja für die Bayern in diesem Jahr sehr weit gehen. Also wenn es das Jahr noch gibt, dann. Also.
Chelsea müsste natürlich extrem noch aufrüsten, ne? Das definitiv. Also unter den jetzigen Voraussetzungen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er zum Beispiel zu Chelsea geht.
Also die wollen ja aufrüsten, das ist ja klar.
Ja.
Aber in der Gemengelage, in der sich die Premier League im Moment befindet, mit Liverpool, mit Manchester City, mit Manchester United, die extrem aufrüsten werden, mit Tottenham, die auf jeden Fall was tun werden. Arsenal will zurück. Also du hast ja 6 Clubs, die um letztlich 4 Plätze spielen.
Ja.
Da kriegst du keinen Persilschein.
Sehr schönes Wort.
Kriegst du keinen Freifahrtschein für einen Champions-League-Platz überhaupt. Also geschweige denn, dass du eine Meisterschaft mitspielst.
Ja, bin ich bei dir. Also Ich glaube auch, dass er am Ende bleiben wird. Es wird trotzdem spannend, dann auch zu beobachten sein. Wie lange? Was bekommt er jetzt nochmal für einen Vertrag? Gibt es so eine Regelung, wie du gerade angedeutet hast, 2+2 oder 3+1 oder so?
Ja.
Und was passiert dann, wenn Nübel da ist? Wahrscheinlich am Anfang erstmal gar nichts.
Ja.
Aber dann geht es in die ersten Pokalrunden, dann steht er vielleicht plötzlich mal doch im Tor, dann werden die Diskussionen wieder losgehen. Gab es doch Zusagen, ne? Hat man eben so und so viele Spiele pro Saison zugesichert und so weiter und so weiter. Was weiß ja, wie es ist auf der Torwartposition, greift Neuer einmal daneben, heißt es dann so, jetzt muss Nübel rein, keine Ahnung.
Ja, aber wenn Manuel Neuer was bewiesen hat in den letzten Jahren, dass er selbst wenn er mal daneben greift, also dann gibt er den Fehler zu. Ich habe das jetzt auch in der Saison, ja, sorry meiner und das ist halt mein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, welche Partie es war, wo er rauskommt und irgendwie den Ball verliert oder irgendwie falsch oder Hoffenheim, ja. falsch einschätzt, ja, sorry meiner, und dann holt er im nächsten Spiel holt er wieder 3-4 in überragender Manier raus. Also dass Neuer stabil genug ist, um auch so einen Konkurrenzkampf wegzustecken, das ist ja klar. Und mit Nübel kommt ja da einer hin, der auf Schalke nicht mehr gewollt ist oder war, der unter dem Druck oder mit dem Druck erhebliche Probleme hatte. Und kommt dahin und steht plötzlich hinter dem, trainiert plötzlich mit einem der besten Torhütern der Welt. Und jedem wird klar ersichtlich, schon allein bei den Trainingseinheiten, also wer der Platzhirsch ist und wer der Herausforderer ist. Also er kommt ja nicht nach München und stellt Ansprüche. Das kann ja gar nicht sein. Also nicht unter der Nummer 1 Manuel Neuer. Aber das wird spannend. Idealerweise bleibt uns das Thema noch ein bisschen erhalten. So haben wir noch ein Stück weit, so ein Stück weit Normalität. Also absolut. Fußballnormalität. Sag mal, Hallenfußball haben wir. Ich habe immer sehr gerne Hallenfußball.
Ja, ich würde gerne zum Ende der Sendung, wir sind schon wieder in der Nachspielzeit, würde ich noch gerne auf eine tolle Aktion, wie ich finde, aufmerksam machen, die morgen beginnt, also am Mittwoch, die von Simon Zoller, seines Zeichens Stürmer beim VfL Bochum. Ja. Du kennst ihn auch.
Ja.
Super Typ.
Ja, total. Wir haben die Tage auch telefoniert. Hält sich fit im heimischen Keller.
Im heimischen Keller, ja. Genau. Im Kölner Keller.
Im Kölner Keller. Steigerungsläufer auf dem Balkon.
Der hat, wie ich finde, eine tolle Aktion ins Leben gerufen, die heißt Spende deine Rückennummer. Und es geht darum, um das einmal mal kurz zu erklären, du kannst also einen Betrag X für deine Rückennummer spenden.
Ja.
Im Kampf gegen Corona.
Ja.
Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, er hat die Rückennummer 11 und würde jetzt 10 Euro pro seiner Rückennummer spenden, wärst du bei 110 Euro.
Ja.
Du kannst aber auch 1 Euro spenden für deine Rückennummer 3, dann sind es halt 3 Euro.
Ja.
Du kannst dann natürlich auch 10.000 Euro für deine Nummer 9 spenden, dann spendest du halt 90.000 Euro. Was das Schöne daran ist, dass jeder mitmachen kann, egal ob Hobbykicker, egal ob Thekenmannschaft, ob Kreisliga oder Bundesliga, egal ob ein 10-Jähriger oder ein gestandener Bundesliga-Profi. Es ist für alle und wir mit unserer Amateurfußballkampagne Gapfaff und unseren Freunden vom FC Playfair unterstützen diese Kampagne und machen die gemeinsam mit Simon Zoller hoffentlich so groß wie möglich und für alle. Wer Bock hat, schaut mal rein unter gapfaff.de oder auch beim Sportbazar. Dort werdet ihr alle Informationen finden. Natürlich auch, wo ihr euch bewerben könnt, um möglicherweise Leute aufzurufen, zu nominieren, denen geholfen werden muss, weil auch die Fälle wollen wir natürlich ausfindig machen, dass das Geld am Ende dort landet, wo es auch tatsächlich benötigt wird. Super, also super Nummer. Aktion.
Super,
vielen
Nummer.
Dank auch nochmal an Simon Zoller und ich hoffe, dass ganz, ganz viele mitmachen und dann kann das eine richtig coole Nummer werden.
Das muss man sowieso sagen. Dieser Tage, man spürt eine Welle der Solidarität. Von allen für alle. Man interessiert sich füreinander. Man interessiert sich, Profifußballer interessieren sich für den Amateursport. Es gibt viele, viele tolle Aktionen für Obdachlose. Es gibt Unterstützungsfonds, alle überall. Mannschaften unterstützen, Bundesligamannschaften unterstützen ihre Stadt, Bundesliga-Vereine unterstützen ihre Mitarbeiter in diesen Tagen. Also wenn diese Krise was Gutes hat, dann, dass man sich offensichtlich füreinander interessiert. Und das finde ich schön.
Und auch viele kreative Aktionen. Ich habe es vorhin vor der Sendung noch mal kurz gelesen. Die Gladbach-Fans wollen jetzt für das nächste Heimspiel, was es dann irgendwann geben wird, Geisterspiel, eine Pappfigur in Lebensgröße anfertigen lassen.
Ja.
Und die soll dann auf deinem Platz, also wenn du beispielsweise Dauerkartenbesitzer bist, wird die dann hingesetzt für dieses Spiel.
Sensationell.
Oder? Ist auch eine total geile Idee, finde ich. Ja. Alles klar. Wolf, Ossi. Ja, wichtig ist in diesen Tagen, bleibt gesund. Wir hören uns das nächste Mal am Samstag.
Ja, dann zum Topspiel.
Wer ist der Kracher gewesen? Ja. Du musst mir noch sagen, wer ist 15:30 oder
18:30?
18:30. Bayern gegen Dortmund.
Ja. Andersrum.
Erneut.
Dortmund,
Bayern. Dortmund, Bayern. Ich hab's wirklich. Es heißt weiterhin.
Es geht um alles. Wir sind auf der Zielgeraden. Es geht um alles. Dortmund gegen Bayern. Das größte Spiel, das der deutsche Fußball bereitet.
Es gibt zwar weiterhin keinen Fußball, aber es gibt weiterhin Wolfuß und mich. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und ebenfalls gesund. Also,
sportlich bleiben.
Wir freuen uns
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.